Triggerwarnung.
In dem Moment, als mir bewusst geworden ist, hier kommst du lebend nicht mehr raus, haben sich Kräfte in mir gebündelt, die mich dazu gebracht haben, aus dem fahrenden Auto zu springen.
Was ist mir passiert?
Ja, ja, klar. Komm vorbei.
Ich wusste nicht, damit umzugehen. Im Nachhinein habe ich alle Beweise vernichtet. Ich war direkt duschen und habe mein Bettlaken in die Waschmaschine gestopft. Das war alles, was ich hatte.
Nein! Nein, hör auf! Stopp! Nein!
GefährtInnen. Der Podcast über sexualisierte Gewalt mit
Romina Maria Rudolph,
Elle Lakehoff
und mir, Shannon Gede. Überlebende sexualisierter Gewalt und möchten in diesem Podcast unsere Erfahrungen mit euch teilen. Wir möchten damit GefährtInnen einen sicheren Ort geben und nicht pauschalisieren. Für die folgende Episode GefährtInnen sprechen wir eine allgemeine Triggerwarnung aus.
Hallo Shannon.
Hallo El.
Wie geht's dir?
Soweit? Ganz gut, glaube ich. Dir?
Glaubst du?
Ja, doch, doch. Also eigentlich kann ich mich nicht beschweren. Ich bin jetzt irgendwie die letzten 4 oder 5 Tage gefühlt 1000 Kilometer gefahren und war sehr viel in meinem Auto und auf Autobahnen. Aber ich hatte immer ein schönes Ziel. Deshalb geht es mir eigentlich ganz gut, aber ich war trotzdem gestresst von dem Hin- und Herpendeln. Und wie ist es bei dir?
Ja, ich bin gar nicht mit dem Auto gefahren, weil ich keinen Führerschein habe. Dementsprechend wenig war ich im Auto. Aber ich bin gerade viel auf dem Fahrrad unterwegs und genieße noch so die letzten, ich hoffe nicht letzten, aber halt die letzten Sommerstrahlen. Und ich habe diese Woche frei und mache ganz viele schöne Sachen mit meiner Tochter. Also ja, mir geht's gut. Ich bin entspannt und ich freue mich wie immer auf die Folge mit dir. Ja, letzte Folge, da wurde ja mit dem Heimwegtelefon was produziert, ne?
Der Daniel vom Heimwegtelefon war da und hat uns erzählt, was das Angebot vom Heimwegtelefon ist und wo da auch so die Problematiken sind, wie die sich aufgebaut haben. Man muss halt dazu sagen, dass das halt komplett ehrenamtlich ist und die aber trotzdem 365 Tage im Jahr erreichbar sind, abends und nachts eben für den Heimweg, wenn man sich unwohl fühlt. Was ich spannend fand, war eben zu hören, dass sie natürlich die Gespräche darauf auslegen, dass sie keine Stammkunden haben wollen. So, sie wollen den Leuten halt mit auf den Weg geben, hey, du kriegst das alleine hin, ich helfe dir gerade in dieser unsicheren Situation raus, aber gebe dir Tipps, dass du dir das nächste Mal alleine bewältigen könntest. So, aber erstmal zu reflektieren, okay, hey, ich habe da Tipps irgendwie mit auf den Weg bekommen, kriege ich es vielleicht doch irgendwie bis zur nächsten Eskalationsstufe jetzt erstmal doch alleine hin, oder brauche ich wirklich diesen Anruf? Ist irgendwie auch eine schöne Art, nochmal zu reflektieren. Nichtsdestotrotz, das Angebot wird extrem gut genutzt. Es sind super viele Anrufe, die da irgendwie in der Nacht reinkommen. Und das Problem ist auch ein bisschen, dass die ehrenamtlichen Helfer denen gerade zu knapp sind. Also die können das fast gar nicht mehr stemmen. So während Corona und so hatten viele irgendwie ein Ehrenamt gesucht und das hat auch sehr, sehr erfolgreich funktioniert, dass sie da einen stabilen Dienstplan irgendwie erstellen konnten. Aber jetzt haben sie so ein bisschen Probleme und deshalb haben wir aufgerufen, dass Leute, die da wirklich ernsthaftes Interesse haben, wie dieses ernsthafte Interesse auszusehen hat, das hört ihr in der anderen Folge, die schon veröffentlicht ist, aber die sich dann da hinwenden können und vielleicht ehrenamtlich eben helfen können. Weil ich glaube, so ein Heimweg, also ich weiß nicht, hast du schon mal dieses Angebot oder so ein ähnliches Angebot genutzt?
Ich habe das bisher noch nicht in Anspruch genommen. Ich habe die Nummer aber abgespeichert, weil ich aber auch sagen muss, hier wo ich wohne, wenn ich nach Hause laufe, bin ich meistens mit dem Fahrrad unterwegs. Da fühle ich mich dann eben relativ flink und schnell. Und selbst die Parks, die hier sind, die sind, finde ich, echt ganz gut ausgeleuchtet. Also ich fühle mich da selten super unwohl. Das sind jetzt keine Büsche, wo jemand wirklich rausspringen könnte, sondern das sind alles sehr offene Parks, die gut beleuchtet sind und halt ringsum sind ganz viele Häuser und man kennt sich einfach aus und mit dem Fahrrad ist es dann so oder so hier gar kein Problem. Aber ich weiß, wenn ich jetzt in einer fremden Stadt wäre, dann habe ich es abgespeichert und kann da immer anrufen. Und wenn ich mich bisher unwohl gefühlt habe, dann habe ich einfach meinen damaligen Freund angerufen oder eine Freundin oder Standort geteilt. und habe mich dann dadurch auch relativ sicher gefühlt. Aber ich habe nicht eine Person mitgebracht heute, sondern einen Ort.
Okay.
Wo es eben was passend auch zum Heimwegtelefon, also was einfach zu dieser Heimwegsache ganz gut passt. Und da ist mir ein Ort ins Auge gestochen bei meiner Recherche, wo ich mir dachte, das bringe ich heute einfach mal mit. Und dann können wir vielleicht auch darüber sprechen, was man bei diesem Ort auch besser machen kann und wo da so die Problematiken sind. Und vielleicht kennst du ja auch jemanden, der daherkommt und hast da vielleicht auch irgendwie einen persönlichen Bezug. Ich weiß es nicht. Können wir mal schauen.
Ich bin sehr gespannt.
Ja, also es geht, beziehungsweise ich habe das jetzt mal rausgesucht, es geht da um eine warme Augustnacht im Jahr 2000. Und der Campus der Ruhr-Universität ist wie ausgestorben. Die Ruhr-Universität ist in Bochum. Und es ist kurz nach Mitternacht, als der letzte Zug der U-Bahn-Linie 35 an der Station Ruhr-Universität hält. Und eine junge Studentin steigt aus, müde vom langen Tag und macht sich auf den Weg zu ihrem Fahrrad. Doch als sie da ankommt, bemerkt sie, dass jemand den Sattel ihres Rads demoliert hat. Und sie hat halt keine andere Wahl, als das Fahrrad zu ihrem Wohnheim zu schieben. Ja, und der Weg, den sie nehmen muss, ist zwar beleuchtet, aber rundherum gibt's nur Büsche und Bäume. Und in dieser Nacht ist der Campus wirklich unheimlich still. Keine Menschenseele, weit und breit. Und plötzlich taucht ein Mann aus dem Nichts auf. Ohne Vorwarnung packt er die 24-Jährige, zerrt sie in die Dunkelheit und versucht, sie zu vergewaltigen. Doch in diesem Moment naht Rettung. Eine lautstarke Gruppe von Studenten kommt zufällig vorbei. Der Angreifer lässt von seinem Opfer ab und verschwindet so schnell, wie er aufgetaucht ist. Aber die junge Frau bleibt natürlich erschüttert und richtig verletzt zurück. Ja, und die ist dann auch zur Polizei gegangen. Und die Bochumer Polizei, für die Bochumer Polizei ist das der Fall Nummer 16. Eine Serie von Verbrechen, die bereits 1994 in der nahen Kleinstadt Sprockhövel ihren Anfang nahmen. Auf einer Landkarte in den Büros der Ermittler markieren mittlerweile 21 rote Pfeile die Tatorte. Und seit August 2000 sind 5 weitere Verbrechen hinzugekommen. Der letzte fand im Dezember 2002 statt. Also der allerletzte. Und hier geht's um einen Serienvergewaltiger, der das Uni-Phantom genannt wird. Er hat eben angefangen in Sprockhövel, was in der Nähe von Bochum ist, hat er angefangen, seine erste Tat war eine 12-Jährige, die er da vergewaltigt hat. Und ist dann aber, und sein Muster, was die Frauen anging, das war am Anfang relativ random, von jung bis alt. Und irgendwann ist er aber nach Bochum rüber geswitcht, wo er halt bemerkt hat, ah, okay, das sind viele junge, zierliche Studentinnen, und hat da dann auch an der Bushaltestelle viele Frauen beobachtet, um eben zu schauen, was machen die denn, wann kommen die nach Hause? Und wahrscheinlich hat er vor allem auch die Studentinnen ins Auge gefasst, weil eben junge Frauen meistens länger unterwegs sind und dann auch öfter mal alleine nach Hause gehen als jetzt eine ältere Dame. Ja.
Finde ich tatsächlich ziemlich, was heißt triggernd, das nicht, aber es erinnert mich ein bisschen an meine eigene Geschichte, weil mein Täter ja auch, also in Marburg, ich habe ja in Marburg studiert und mein Täter auch in dieselbe Uni gegangen ist wie ich. Und es war jetzt nicht so ein Phantommann, den man nicht irgendwie zuordnen konnte. So. Also ich zum Beispiel wusste, was er halt studiert hat und tatsächlich auch, wo er wohnt. So. Aber bei mir war es auch so, dass in der Tatnacht tatsächlich er von alleine wusste, wo ich wohne. Und ich schon ein paar Wochen vorher halt beobachtet habe, das Uni-Gebäude oder dieser Campus, der war relativ nah an meinem Zuhause und ich konnte aus meinem Schlafzimmer quasi schon so ein bisschen vom Gelände sehen. Und ich habe da immer mal wieder abends eine Person, ich habe nur eine Silhouette gesehen, aber es ist wie im Film, ne, so eine Silhouette gesehen von einem Mann, die eben geraucht hat, so, und sehr, sehr gut in diesem einen Blickfeld quasi war, wo mein Schlafzimmerfenster auf diesen Campus gucken konnte. Und ich bin 100% davon überzeugt, aber kann es natürlich nicht belegen, dass er schon Wochen vorher irgendwie mich ein bisschen beobachtet hat, wie ich nach Hause gehe, in welche Richtung ich gehe. Vielleicht ist er mir auch mal hinterhergelaufen, keine Ahnung. Aber er wusste ganz genau, dass dieses Fenster mein Schlafzimmer ist, so. Und hat mich wahrscheinlich mehrere Wochen oder vielleicht nur Tage halt beobachtet. So. Und mir ist es halt nur 1 bis 2 Mal aufgefallen, dass eben diese Person da abends steht. Und ich habe halt nur dieses rote Licht von der Zigarette, wenn man halt zieht, ne, habe ich halt gesehen, das Feuer. Und konnte mir halt quasi zusammen erahnen, dass das ein Mann sein muss, der geraucht hat. Und wie gesagt, in der Tatnacht, als er dann zu mir nach Hause kam, musste ich ihm gar nicht meine Adresse schicken, was mir erst danach eingefallen ist. Hä, woher wusste der eigentlich, wo ich wohne? Weil ich hatte gesagt, ja, komm ruhig auf einen Tee vorbei oder whatever, einen Wein. Und dann hat er geklingelt gehabt, ohne dass ich meine Adresse geschickt hatte. Und deshalb so dieses Beobachten oder gucken, wo Leute sich aufhalten, wie Frauen nach Hause gehen und so, das ist so ein Ding, das hat mich sehr lange sehr, sehr getriggert und hier halt auch wieder an meine eigene Geschichte erinnert, ja.
Ja, das ist auch, ich finde das auch richtig, richtig gruselig. Vor allem, wenn man sich vielleicht auch denkt, boah, habe ich mir das jetzt eingebildet oder nicht? Und kann man sich da jetzt auch selbst vertrauen oder nicht?
Ja, vor allen Dingen, weil seine Statur der Silhouette einfach, also in meinem Kopf, ne, total identisch ist. So, ich habe das natürlich auf eine gewisse Entfernung gesehen, aber man hat ja so eine Körperform einfach irgendwie, die dann einfach passt so. Und auch von der Körperhaltung, wie er sich auch bewegt hat und so. Also ziemlich gruselig und das hat mich auch dazu gebracht gehabt, dass ich super vorsichtig war bei meinen Dates, die ich danach hatte, zu erzählen, wo ich wohne. Ich bin auch manchmal absichtlich irgendwie in eine andere Einfahrt oder so gegangen, habe gesagt, ja, hier wohne ich, bla, und habe gewartet, bis er dann weg war, so nach dem Motto, er hat mich nach Hause gebracht und dann bin ich halt, weißt du, weitergelaufen nach 10 Minuten oder so. Also ich habe das schon sehr, sehr geheim gehalten, ja.
Ja, das verstehe ich auch total. Ja, und was auf jeden Fall bei der Uni Bochum mir aufgefallen ist, das Studentenwohnheim, das geht, wenn du vom Studentenwohnheim zum Campus möchtest, dann geht's da durch ein Wäldchen. Und generell hat es in Bochum sehr viele Grünflächen, die sehr schlecht ausgeleuchtet sind, wo du wirklich, also Täter wirklich aus dem Busch rausspringen können und eben Frauen vergewaltigen können. Und das hat eben dieser Serientäter auch ganz oft ausgenutzt. Und die Uni Bochum, die hat dann reagiert mit so einem Heimwegdienst. Aber dieser Heimwegdienst, der hat, also diese Heimwegleute, die haben eigentlich ganz nach Hause gebracht zum Studentenwohnheim, weil das nicht zum Campus gehört, sondern nur innerhalb des Campuses begleitet.
Okay.
Also super weird. Und 2016 ist es wieder passiert, zwar nicht von diesem Serientäter, aber wieder ein anderer Typ, der 2 Studentinnen in diesem Wäldchen vergewaltigt hat. Wo ich mich dann gefragt habe, Digga, warum lernt ihr nichts daraus? Also der Heimweg in Bochum, gerade als studierende Person, ist anscheinend so gefährlich und es gab da wirklich einen Serientäter, der das wirklich ausgenutzt hat. Und die Polizei damals, die hat wirklich versucht, diesen Typ zu finden. Also die haben DNA-Proben genommen, insgesamt 13.000 DNA-Proben. Zeitweise waren nachts 150 Beamte an der Uni im Einsatz. Die Kripo schickte Frauen als Lockvögel los, positionierte Polizisten hinter Bäumen und verbaute Sensortechnik von der Bundeswehr und Ermittler von der Scotland Yard wurden eingesetzt. Krass. Die haben wirklich versucht, diesen Serientäter zu finden und es war ein richtig großes Ding in Bochum und die Uni Bochum hat deswegen natürlich auch einen super schlechten Ruf, gerade was Frauen angeht. Leider haben sie ihn nicht gefunden und mittlerweile ist die letzte Tat, die dieser Serientäter begangen hat, auch verjährt. Deswegen haben die eben auch damals so händeringend versucht, diesen Täter zu finden, weil sie eben wussten, dass es früher oder später sich verjähren wird. Also jetzt könnte man ihn leider nicht mehr erfassen. Aber wie gesagt, 2016 ist das auch passiert und auch wieder in Bochum und anscheinend hat sich da, also laut meiner Recherche, hat sich da nichts getan, außer dass halt irgend so eine Vorsitzende gemeint hat, ja, wenn ihr nach Hause lauft, dann ruft halt jemanden an. Diese Aussage hat diese Frau 2003 getätigt, wo man schon Handys hatte, ja, aber vielleicht nicht jede studierende Person schon ein Handy hatte.
Ich frage mich dann aber auch, also so Täter kriegen ja dann auch mit, wenn so viel Polizei aufgebaut irgendwo ist. Suchen die sich da nicht einfach eine andere Stadt? Also es gibt doch ganz viele andere Städte auch, wo junge Frauen studieren und wo der Campus bestimmt genauso beschissen beleuchtet ist oder was auch immer.
Ja, das weiß ich tatsächlich nicht, ob sich der Typ jetzt eine andere Stadt gesucht hat. Also das Einzige, was, wie gesagt, der letzte Fall von ihm war, von diesem Uniphantom war 2002 und man wusste auch, dass es der gleiche ist, eben wegen DNS-Proben. Und der erste war 1994. Er hat dazwischen immer wieder ein paar Pausen gehabt. Und er hat eben einmal seinen Standort gewechselt. Erst war er in Sprockhövel und dann war er halt eben in Bochum. Und da wusste man eben, dass es der gleiche sein muss. Das Phantombild hat sich so ein bisschen über die Jahre immer wieder verändert. Also das erste Phantombild, da war, wurde noch so ein bisschen jüngerer Mann dargestellt, der aber über die Jahre wahrscheinlich auch ein bisschen älter geworden ist, weil er irgendwann markanter dargestellt worden ist mit einem eindringenden Blick und so. Aber ja, die Medien haben zu dem Zeitpunkt gerade in Bochum, um Bochum herum super viel darüber geschrieben. Ganz viele Menschen hatten extrem Angst, ihre Töchter auch rauszulassen oder... Ist ja auch klar. Und trotzdem wurde da einfach eigentlich so gut wie gar keine Maßnahme ergriffen. Und das finde ich total, total weird. Also, weil die Polizei, die hat ihn ja so krass gesucht und die wusste ja, was das für eine Gefahr ist. Aber die Uni Bochum, die meint eben, dass außerhalb des Campuses sind die nicht mehr für die Sicherheit verantwortlich.
Also ich glaube, rein rechtlich haben
aber das
die
ist doch scheißig.
Haben die auch recht.
Gar.
Ja, ich glaube, aber so rein rechtlich haben die recht so. Was auf deinem Grundstück oder Gelände passiert, ist deine Verantwortung, darüber hinaus halt nicht so. Aber ich frage mich auch, zum Beispiel bei einem Job ist ja auch so, wenn du einen Arbeitsunfall auf dem Weg hast zur Arbeit oder so, dann wird das ja auch versicherungstechnisch anders gewertet. Maybe, warum gibt es sowas dann nicht, wenn du auf dem Weg zur Uni bist, weißt du, und überfallen wirst oder missbraucht wirst oder keine Ahnung was, muss es ja irgendwie auch in deren Verantwortung oder so sein, aber...
Ja, oder rein aus Solidarität, also einfach zu sagen, hey, wir begleiten die Frauen, die das möchten, bis zum Studentenwohnheim. Also,
gut, aber kannst du das
wenn
halt
da schon
stemmen?
So viel passiert
so, ja, ich verstehe voll so diese Aufruhr und warum die Verantwortung und dieses jenes und Empathie vielleicht auch gegenüber den Frauen. Aber alleine logistisch gesehen, wie willst du das machen? So, das ist halt vielleicht auch so eine Sache. Was man vielleicht machen könnte, wäre halt so zum Beispiel in den Wintermonaten nicht so früh anfangen mit den Vorlesungen, halt dann, wenn es hell ist quasi, die Studentinnen irgendwie zu den Vorlesungen bringen und nicht zu spät, also dass man vielleicht an den Uhrzeiten was machen kann. Das wäre vielleicht etwas, was so ein Schritt gewesen sein könnte, so. Aber so dieses mit den Verantwortungen hin und her schieben und wer muss jetzt wo, verstehe ich voll die Diskussion, sehe aber auch die Problematiken dahinter, weil was willst du tun? Ja,
ja, absolut. Aber ich glaube, es gibt trotzdem so ein paar Lösungen, also dass man eben beispielsweise anbietet, ey, um 18 Uhr und um 18.30 Uhr laufen zwei Sicherheitsleute mit und da können sich dann eben verschiedene Frauen anschließen. Ich glaube, logistisch wäre das gar nicht so ein großes Problem.
Ja, das ist schon eine süße Idee, ja, so in Gruppen zu laufen. Ja.
Ja. Ja, was bei diesem Fall aber auch noch sehr spannend ist, was jetzt gar nicht so viel mit Heimweg zu tun hat. Ich habe mich auch gefragt, warum, also es ist ja voll gut, dass die Polizei wirklich alles gegeben hat, um diesen Typen zu finden. Aber das ist ja schon auch sehr selten, wenn es um Vergewaltigungen geht. Dass die wirklich hier Scotland Yard und so. Und meine These ist, du kannst auch gerne mal sagen, was da deine Meinung zu ist, aber ich dachte mir, vielleicht liegt das wirklich daran, weil das diese klassische Vergewaltigung war. Diese klassische, ich ziehe da eine Frau in den Busch und da bekommt die Gesellschaft total viel Angst und deswegen müssen wir jetzt was als Polizei machen. Das ist halt nicht dieser, mein Ehemann hat mich vergewaltigt, sondern ich wurde in den Busch gezogen und dann ist dieser Typ wieder abgehauen.
Also stimme ich zu, glaube ich, das hat auf jeden Fall eine Gewichtung, weil auch die Gefahr für eine Frau zu Hause einfach extrem unterschätzt wird so und ich glaube so dieses Bild, was man von Vergewaltigung eben hat, noch am meisten irgendwie triggert oder schockiert oder auch Angst macht, wobei das ja fast gar nicht so häufig vorkommt wie eben Gewalt in den eigenen vier Wänden so, es ist eigentlich verkehrt, wie da so diese Wahrnehmung verschoben ist. Zum anderen glaube ich aber auch, ist der Tatort etwas, was dazu auch geführt hat. Weißt du, eine öffentliche Institution, eine Uni, weißt du, es ist so dieser Ruf vielleicht auch der Stadt und so. Bochum wollte nicht die Vergewaltiger-Studentenstadt werden oder was weiß ich. Also, ich glaube, da ist auch ein politisches Interesse dahinter, das so schnell wie möglich aufzuklären und zu sagen, hallo, wir sind eine Studentenstadt und ihr seid hier sicher so und wir machen dafür was. Also, ich glaube, das hat sowohl eben von der Gesellschaft als auch politische Hintergründe, die nicht zu unterschätzen sind. Was ich meine, ist ja auch gut. Ich fände es super, wenn das überall so wäre, aber da ist halt die Betonung auch auf überall, ne? Also auch in den eigenen vier Wänden, im sozialen Umkreis, dass wirklich auch jeder einzelne Tathergang genauso schwer gewichtet wird wie eben dieses Bush-Szenario, ja.
Ja, absolut. Wie würdest du dich denn fühlen, wenn deine Tochter jetzt sagt, ich will an der Uni Bochum Psychologie studieren?
Also ich bin kein Fan davon zu sagen, hey, ich verbiete sowas jetzt, weil vor x Jahren irgendwie was passiert ist. Ich bin nämlich der festen Überzeugung, das kann überall passieren. Also klar, es gab da schon mal einen Tatort. Und ja, da gab es einen Serientäter. Aber den kann es genauso gut wie bei mir in Marburg geben oder auch in Frankfurt oder wie auch immer. Also ich glaube, da ist keine Stadt von sicher und keine Uni von geschützt so. Deshalb würde ich, glaube ich, prinzipiell, glaube ich, bei einer Tochter immer ein ungutes Gefühl haben, wenn sie nachts unterwegs ist oder im Dunkeln. So, ich glaube, das hat wenig mit der Stadt zu tun. Natürlich würde ich sie darauf sensibilisieren und vielleicht auch sagen, hey, lauf nicht unbedingt alleine durch genau diesen Park. Such dir vielleicht irgendwie eine, die auch im Studentenheim wohnt oder so und lauf da zu zweit durch. Und nutz eben auch genauso Sachen wie das Heimwegtelefon. Ruf eine Freundin an, ruf mich an. Wie auch immer, geh nur da lang, wo du dich sicher fühlst und zur Not, wenn du dir ein Taxi, keine Ahnung, gerade kein Bargeld dabei hast oder sonstiges, nimm trotzdem das Taxi, wir regeln das irgendwie so und ja, so klein die Strecke auch ist. Also ich glaube, ich würde aber versuchen, ihr so wenig Angst wie möglich schon im Vornherein zu machen, weil das müsste man ja rein theoretisch in jeder Stadt so.
Da hast du eigentlich total recht, ja.
Also meine Mama zum Beispiel hat auch immer gesagt, Kind, pass auf, so. Aber sie hat mir dann auch Tipps gegeben, hat gesagt, das machst du am besten nicht oder da und da fühlt man sich wahrscheinlich ein bisschen unsicher, dann mach das und das so. Aber sie hat mir nie pauschal die Angst gegeben, du bist ein Mädchen, du bist schwach, du kannst überfallen werden, du kannst missbraucht werden oder was weiß ich. Das hat sie mir nie so eingetrichtert und dadurch hatte ich, glaube ich, aber auch vielleicht eine sehr selbstbewusste Art und Weise und konnte vielleicht mit Situationen auch anders umgehen oder habe sie anders eingeschätzt oder habe sie vielleicht auch realistischer eingeschätzt und nicht mit so einem Angstfilter vor Augen, so, oh Gott, ich bin eine Frau und ich bin schwach, weißt du?
Ja, das ist total wichtig. Ich glaube, das ist auch immer schön, dieses Selbstbewusstsein einer anderen Person mitzugeben, ob das jetzt die Tochter ist, eine Freundin oder vielleicht auch den Tipp zu geben, wirklich in Gruppen zu laufen. Das haben die Studentinnen dann auch ab einem gewissen Punkt gemacht. Die haben sich dann selbst organisiert. Sie bildeten Wachdienste, begleiteten Frauen zu ihren Vorlesungen in der Hoffnung, so weitere Übergriffe zu verhindern. Und ich glaube, dass, ja, also klar, wenn du gerade in der Zeit studiert hast und da voll Angst hast und das wirklich in der Höchstphase ist, dann kann da aber auch wieder so ein Empowerment-Moment passieren, gerade unter Frauen, dass man sagt, okay, wenn das jetzt halt irgendwie nicht möglich ist von der Uni, dass die uns bis nach Hause begleiten, dann müssen wir uns halt einfach selbst organisieren. Und das haben auch die Studierenden oder vor allem die Studentinnen auch gemacht in Bochum.
Ich finde es aber auch schön, in den Gedanken halt auch die Männer einzuschließen und zu sagen, hey, die Kumpels, die Kollegen, die Kommilitonen, mit denen du dich sicher fühlst, mit denen du befreundet bist und so, dass die einfach auch gucken, ey, wenn du heute Abend, keine Ahnung, noch bis 20, 21, was weiß ich, Uhr in der Uni-Bib sitzt oder so, lass zusammen lernen, lass zusammen nach Hause gehen. Ich finde, das ist dann auch nochmal kein einfach nur ein Lösungsansatz von Frauen alleine, sondern auch die Männer dürfen ja Teil der Lösung sein. Und da brauche ich nicht nur einen Zusammenschluss von Frauen, sondern so ein Gruppenlaufen, da können ja auch drei Männer mitlaufen und ich glaube, das macht mit der Sicherheit auch nochmal einiges, so, ja.
Ganz genau. Ja, das habe ich leider nicht rauslesen können, ob das jetzt nur Frauen oder Männer waren, aber ich glaube, es waren auch Männer, die da mitgemacht haben, eben von den Studierenden.
Auch voll schön.
Ja, und auch heute gibt's noch diesen Begleitservice auf dem Campus eben nur, aber das Wäldchen ist eben immer noch nicht beleuchtet. Und was auch noch hinzukommt, ist, dass die meisten, die im Studierendenwohnheim sind, eher aus, nicht, also so habe ich es zumindest gelesen, eher aus sozial schwachen Verhältnissen kommen, weil die sehr günstig sind.
Ja, ist oft so, ja.
Und genau, und die müssen eben durchs Wäldchen laufen, weil der andere Weg extrem, extrem lang sein soll. Ja, das Wäldchen ist auch kein offizieller Weg, sondern so ein inoffizieller Weg, aber sonst kommst du vielleicht im Winter viel zu spät zu deinen Vorlesungen und dann musst du halt irgendwie abwägen. Und ich glaube, eine super einfache Lösung wäre einfach mal das Ding auszuleuchten.
Ja, das tatsächlich.
Das Wäldchen zu einem offiziellen Weg zu machen und das Ding auszuleuchten. wenigstens.
Weil ich meine, ich kenne mich da jetzt gar nicht aus, aber ist das ein Weg, keine Ahnung, der durch ein privates Gelände führt oder ein Naturschutzgebiet oder was weiß ich, oder kann man da nichts, also städtisch machen? Ich finde, da bin ich voll bei dir, mach diesen scheiß Weg einfach sicher so und dann ist das Problem wahrscheinlich vom Sicherheitsgefühl auch viel, viel geringer, ja.
Ja, ich habe noch einen Interviewton auch von einer Studentin gefunden, die ihm sagt, wenn sie ans Wäldchen denkt, dann ist das immer ein sehr mulmiges Gefühl und sie hat eigentlich immer Angst, wenn sie weiß, dass sie da durchlaufen muss.
So soll es natürlich nicht sein, ja.
Ja, absolut.
Aber genau da, weil wir vorhin auch von Verantwortung gesprochen haben, da kann die Stadt eigentlich ziemlich schnell agieren, ja.
Ja, und genau da greift aber auch super das Heimwegtelefon
voll,
an.
Voll.
Um da den Kreis rund zu schließen.
Ja, ich hab auch mit Berenike gesprochen, die seht ihr zukünftig mal irgendwann in einem Brustraus-Video. Mit der haben wir nämlich tatsächlich auch gesprochen über das Heimwegtelefon und sie ist die erste Vorsitzende dort und sie hat aber auch gesagt, so Frauen rufen an, weil sie sich unsicher fühlen, weil sie eine Frau sind. So und das ist so ein Problem, wo sie auch meinte, da sind wir schon so in diesen Rollenbildern drin, gefangen auch alleine, dass man sich selbst schon als Frau irgendwo gleich als Opfer sieht, wenn man sich eben nachts irgendwie unwohl fühlt und der Mann hinter einem vielleicht tatsächlich denselben Heimweg hat so und dir gar nichts Böses will, aber das mulmige Gefühl ist da, einfach eben aufgrund von Fakten, von Zahlen, von Statistiken, dieses unsichere Gefühl, das kann ja belegt werden, auch statistisch, aber es spielt trotzdem eine große Rolle, wie man eben damit umgeht, dass man einfach dieses Bild hat von, ich bin eine Frau und ich bin unsicher, weil ich eine Frau bin, so. Und das ist schon ein großes Problem, wo sie auch merken, ey, sau viele, die beim Heimwegtelefon eben anrufen, sind natürlich Frauen, ja. Und die betonen das auch sehr oft. Ich rufe ja an, weil ich, wie gesagt, mich unsicher fühle, weil ich eine Frau bin. Und wenn Männer aber anrufen, dann geht das ganz schnell in die Richtung von, Entschuldigung, aber ist das Angebot auch für mich? Ich will keiner Frau den Platz wegnehmen und so, aber ich fühle mich gerade unsicher. Und oh Gott, eigentlich soll ich doch hier der Starke sein. Also direkt dieses Bild von, oh Gott, ich muss mich ja schon fast schämen, hier anzurufen, weil ist das überhaupt hier richtig? Wobei das Angebot halt für jeden ist. Also egal welches Geschlecht. Und das ist auch schon wieder so ein Rollenbild, was wir im Kopf haben, was Heimwegtelefon, ah ja, okay, Angebot für Frauen, nee, eigentlich, also wirklich für jeden, der sich eben unsicher fühlt und Hilfe braucht. Und umso wichtiger finde ich es auch, dass so ein Angebot eben, ja, stabil bleiben darf. Also der sich auch hier zum Beispiel angesprochen fühlt, der darf sich sehr, sehr gerne mal auf der Webseite vom Heimwegtelefon schlau machen, was so für ein Ehrenamt so wichtig ist, zu beachten, was man mitbringen muss, welche zeitlichen Kapazitäten man braucht. Und ich zum Beispiel habe gesagt, für mich ist es nichts. Also ich kann mir nicht vorstellen, neben meinem Vollzeitjob von, ich glaube, die Schichten gehen halt also mindestens mal bis 2 oder 3 Uhr nachts, da noch aktiv und wach zu sein, das kriege ich mit meinem Privatleben auch, glaube ich, gar nicht hin. Aber das wäre so der einzige Punkt, weil eigentlich ist dieses Ehrenamt super schnell gemacht. So, du bist zu Hause, du hast dein Handy und du wirst angerufen. So. Und damit hast du ziemlich schnell eine ziemlich gute Tat gemacht, ja.
Lernst vielleicht noch ein paar nette Sachen kennen durch ein paar Gespräche.
Ne? Ja, voll. Und super spannende Gespräche auch. Also Daniel meinte auch, er hat mit Swifties schon gesprochen, mit jemandem von der Müllabfuhr, was weiß ich. Also Gespräche, die du vielleicht so gar nicht führen würdest, ja.
Ja, total schön und auch total wertvoll, dass es das gibt. Gerade wenn es Wege gibt, die irgendwie nicht richtig ausgeleuchtet sind, ist es noch viel, viel wichtiger. Und ich habe mir noch gar keine Gedanken gemacht, ob ich die Kapazitäten dafür hätte, aber ich lese mir das auch mal durch. Weil selbst wenn man nur einmal im Monat helfen kann, das ist ja auch schon super, dachte ich mir gerade.
Lies es dir mal durch. Aber ich würde dich auch gerne die Frage oder die Frage zurückstellen, die du mir gestellt hast. Wie ist es denn bei dir? Ich meine, du hast eine Tochter. Was machen so Geschichten mit dir, wenn du sowas hörst und mit dem Gedanken, deine Tochter könnte da irgendwann mal auch studieren?
Ja, ich weiß auch nicht. Also ich glaube, ich würde sie nicht in Bochum studieren lassen, to be honest. oder zumindest nicht. Ich würde versuchen, für sie eine WG zu finden mit einem sicheren Heimweg. Dafür, es gibt ja Google Maps, wo man da auch so ein bisschen abstecken kann von vornherein. Ey, wie ist denn der Heimweg? Sorry an die Uni Bochum, weil ich glaube, die Uni an sich soll ziemlich gut sein. Aber
keine Ahnung.
Ja, egal. Und ja, ich würde meine Tochter, glaube ich, einfach versuchen, so zu erziehen, wie mich meine Mama an dem Punkt erzogen hat. Ich habe so eine bisschen naive, starke Einstellung, würde ich sagen. So ein Mischmasch aus, ach, mir passiert eh nichts und mir kann eh keiner was. Und die kurzen Haare haben mir da auch sehr geholfen. Also ich weiß noch, als ich lange Braids hatte, dass ich mich viel unsicherer gefühlt habe. Und jetzt weiß ich aber mit meinen kurzen Haaren und wenn ich noch eine Baggy Jeans anhab und dann auch im Winter so eine dicke Bomberjacke, ich weiß nicht, ob ich von hinten aussehe wie eine Frau, um ehrlich zu sein. Und ich bild mir auf jeden Fall ein, einfach sehr maskulin auszusehen von hinten oder und auch von vorne, wenn du dann noch so eine Kapuze anhast. Und selbst wenn nicht, ja, und das gibt mir irgendwie ein sehr selbstbewusstes Gefühl, so dieses, keine Ahnung, ich, ja. Und aber klar, wenn sich jetzt meine Tochter dazu entscheidet, lange Haare zu haben und sehr offensichtlich feminin gelesen zu werden von hinten im Winter. Ja, ich würde trotzdem irgendwie versuchen, einfach ein Selbstbewusstsein mitzugeben und einfach viele Tipps mit an die Hand zu geben, dass es nie schlimm ist, irgendwen anzurufen, dass auch nie, dass sie auch immer mal kurz so tun kann, als würde sie irgendwo wohnen, wo sie gar nicht wohnt, was ich auch schon gemacht habe, als ich mich unsicher gefühlt habe. Ich bin abgebogen beim nächsten Haus und habe da geklingelt. Dann hat die Person auch aufgemacht und da war ich auch sehr jung, da war ich so 16.
Und was hast du dann gesagt? Und
ja, ich habe halt gemeint, ich fühle mich gerade voll unsicher und dass es mir leid tut, dass ich so spät störe, aber dass hinter mir halt ein Mann war und das war auch ein älterer Herr und der war dann so, ach ja, gar kein Problem, das ist doch gut, wenn ich helfen kann.
Oh nein.
Und so. Und dann, ja, und dann habe ich da einfach ein bisschen gewartet und dann konnte ich auch nach Hause
Ach,
gehen.
Ach süß, ja. Oh Gott.
Genau.
Auch ein schöner Tipp.
Ja, dass man sich aber auch solche Sachen traut.
Ja, voll.
Ja, genau, weil das habe ich auch von meiner Mama mitbekommen, dass du immer fragen kannst und dass du auch mal bei einer fremden Person klingeln kannst und um Hilfe bitten kannst. Also einfach so ein Bewusstsein dafür schaffen, dass man echt viele Optionen hat, sich schnell auch manchmal zu helfen. Natürlich je nachdem, wo man ist und so. Aber ja, genau. Aber ich glaube, Bochum würde ich ausschließen für meine Tochter.
Ja, aber da müsste man ja eigentlich also konsequent in dieser Linie bleiben, oder? Es gibt auch Skandalfälle in Frankfurt, Bahnhof, was weiß ich, Bahnhofsviertel. Berlin, Hamburg, was weiß ich, Köln, Entschuldigung, Silvesternacht und so weiter und so fort. Also weißt du, jede Stadt hat doch irgendwie so einen kleinen grauen Schatten, so. Und nirgendwo studieren ist halt vielleicht auch keine Option. Also Fernstudium, ja, okay. Aber du willst ja auch keine Tochter erziehen, die nur zu Hause hockt, so. Also.
Ja, natürlich nicht. Natürlich nicht. Aber ich finde, sie soll sich halt einfach so eine kleine romantische Stadt raussuchen. Irgendwie Freiburg oder Heidelberg.
Aber Marburg war eigentlich auch die kleine, süße, romantische Stadt mit ihrem Schlösschen.
Ja, ich weiß, du hast auch total recht, Janet. Aber jetzt die, also explizit die Bochumer Uni mit diesem Wäldchen, wo Männer wirklich auf die Idee kommen, in den Busch zu gehen, was ja auch wirklich in anderen Städten passiert auf jeden Fall. Aber da bin ich, glaube ich, raus. Also da wäre ich echt so, nee. Aber du hast schon recht mit dieser Konsequenz. Ich widerspreche mir da auch ein bisschen. Ich gebe es ja zu.
Ich meine, sie muss ja nicht durchs Wäldchen, wenn sie ein anderes Zuhause hat.
Ja, ich habe gestern auch mit Romina kurz über den Fall gesprochen. Und ich war erst mit meiner Tochter im Bus und da war dann ein Assistenzhund. Also er hatte so ein Tuch an, wo Assistenzhund drauf stand. Und dann war meine Tochter so, ja, was ist denn ein Assistenzhund? Und dann habe ich halt die Frau gefragt und hat die mir das so erklärt. Und die Idee fände ich auch voll süß, dass die einfach an der Uni Bochum so Assistenzhunde hätten oder so Hunde, die es nicht geschafft haben zum Assistenzhund, dass die halt so eine Aufgabe haben, um Frauen zu begleiten.
Wie süß wäre
das? Stell dir mal vor, wie süß das wäre. Und dann kannst du dir so einen Hund holen und der hat dann so eine richtige Aufgabe und muss halt immer nur diesen Weg laufen.
Aber wie kommt er zurück?
Da gibt es dann im Studentenwohnheim natürlich auch
Ach
so eine
Hundestation.
Ja, ganz klar. Das ist eine sehr romantische Vorstellung von mir, aber es wäre super süß.
Ja, das wäre wirklich süß. Oh Gott. Ja, manchmal wünsche ich mir auch, dass Bonnie, also meine Hündin, sie auch einfach in Orten erlaubt ist, wo ich manchmal abends irgendwie auch unterwegs bin oder so, ob bei der Arbeit zum Beispiel erlaubt wäre oder so. Es wäre auch irgendwie süß. Aber ja, weil mit der ist man wirklich sicher.
Ja, voll. Voll. Und jetzt stell dir vor, du hast dein ganzes Leben versucht, ein Assistenzhund zu werden und du hast es nicht geschafft.
Ja, das ist schon deprimierend.
Und dann wirst du... Ja, aber dann wirst du halt wenigstens so ein Begleithund.
Vielleicht sogar geiler. Ja. Ja, ist eine süße Idee. Oh Gottchen.
Also Uni Bochum, falls ihr das hört.
Macht's doch einfach
wisst,
mit Hunden. Genau.
Ja.
Beleuchtet den Weg und holt euch Hunde. Ja, super.
Ja, also ich würde sofort da studieren.
Und deine Tochter darf es jetzt auch wieder, wenn da Hunde sind? Okay.
Ja, genau. Ja, ich bin sehr inkonsequent, das tut mir leid.
Das ist völlig in Ordnung, alles gut. Ja. Aber konsequent dürfen wir bei unserer Tradition bleiben.
Was willst denn du heute backen? Ich durfte das letzte Mal schon backen.
Wir sind immer noch bei, was, Pfannkuchen oder Pancakes? Ich kann's mir nicht merken. Crepe?
Also mit Romina war es jetzt auch erst Kuchen. Ah, ja, kleiner Spoiler hier an der Stelle, es kommt bald eine Folge von Romina und mir. Und da hat sie gesagt, wir können auch Kuchen backen.
Ja, weil wir haben jetzt beim Heimwegtelefon Kuchen gebacken, weil der Gast, der darf sich ja immer aussuchen, was er backen würde. Und dann gab's einen Kuchen, ja. Aber ich würde jetzt einfach mal sagen, ich habe Bock auf so einen Pflaumenapfel-Crumble-Kuchen. Das ist nämlich genau der, den ich gemacht habe bei meinen Freundinnen jetzt in unserer Unterkunft am Wochenende. Und der war super geil. Der war richtig, richtig gut. Und es war einfach so ein richtig stinknormaler Kuchenteig, eben mit diesen Obstdingern drauf und dann so ein bisschen Streusel. Und dann war das fantastisch. Also ich glaube, ich würde das gerne nochmal tun. Ja.
Wow. Finde ich gut.
Und dann aber das erste Stück essen, wenn es direkt aus dem Ofen kommt. Das ist schon Premium.
Darf ich das zweite dann essen?
Ja. Klar, du darfst auch das erste haben. Danke. Ich meine nur, damit es warm ist.
Also ich finde, wir sollten halt echt mal zu dritt backen.
Ja, vielleicht sollten wir das
tun. Und wir sollten echt mal zu dritt auch so crazy Zeug backen, was wir auch sagen.
Ja.
Und daraus dann eine Podcast-Folge machen, so eine Back-Podcast-Folge.
Das ist eine süße Idee. Ich bin auch immer noch bei der Idee, dass wir einfach solche, sei es ein Kalender oder Karten, Postkarten, was auch immer, mit süßen Sprüchen vorne und hinten jeweils einem Rezept von irgendeinem Pfannkuchen, den wir in irgendeiner Folge gemacht haben. Ist auch süß.
Liebe ich.
Tja, muss man nur tun. Tja. Ja, aber finde ich auch gut. Ja, cool.
Ja, finde ich auch gut. Ja, ich freue mich aufs nächste Mal.
Ich mich auch.
Vielleicht sind wir auch mal zu dritt beim nächsten Mal.
Sehr gerne.
Vielleicht auch nicht.
Let's see.
Würde ich voll cool
finden. Ich auch. Und vielleicht seid ihr das nächste Mal auch wieder dabei, die Hörer.
Ganz genau.
Okay, dann bis dann.
Bis dann. Tschüssi. Tschüss.
Wenn du betroffen bist von Gewalt jeglicher Art, dann wende dich an eine dir vertraute Person. Auf unserem Instagram-Feed Gefährtinnen findest du mehrere Anlaufstellen, die dir helfen könnten, sei es das Hilfetelefon oder der Weiße Ring. Du bist nicht allein.